Liebe Zuschauer, wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast, Arne Freiherr von Hinkelbein. Herzlich willkommen, Arne, Jurist und Kommerzrechtexperte. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns dabei bist.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, auch sehr kurzfristig gewesen. Das ist bestimmt schön.
Ja, wir freuen uns wirklich sehr, weil wir haben ja ein paar Fragen, die uns wirklich so im Herzen brennen. Und eine bedeutende Frage, so eine Leitfrage von unserem Gespräch heute ist, wie ist denn eigentlich die juristische Definition vom Mensch? Was bedeutet juristisch gesehen Menschsein?
Es gibt eigentlich keine Menschen in der Jurisdiktion, weil ein Mensch ist eigentlich nicht, der existiert nicht in der Jurisdiktion. Der ist auch nicht, der ist einfach nicht da. Wir haben ein geistig-sittliches Wesen, sind wir. Wenn wir jetzt sagen, wo ist denn eigentlich unser Wohnsitz, dann muss man sagen, für ein geistig-sittliches Wesen, wo ist da der Wohnsitz? Also irgendwo in, ja, wissen wir nicht, im All oder Gott weiß wo. Aber wenn man jetzt mal schaut, was ist der Mensch? Nun, Menschwerdung oder Inkarnation, da kommt ein geistig-sittliches Wesen und das ist die Fleischwerdung eines göttlichen Wesens. So beschreibt man die Inkarnation. Und man könnte jetzt sagen, das geistig-sittliche Wesen belebt den Körper und nutzt den Körper für diese Zeit, wo wir dann halt in der dritten Dimension leben. Und es gab sogar mal Versuche, da haben die in der Schweiz Versuche gestartet und haben versucht, ähnlich wie das Beamen auch schon mal zu erzeugen, indem sie einfach ein Lebewesen gescannt haben, also jetzt vereinfacht gesagt gescannt haben, und haben auf der anderen Seite von der Telefonleitung dieses Lebewesen reproduziert. Bei Gegenständen hat es schon ganz gut geklappt, bei Kaffeetassen, aber bei Lebewesen wie einer Maus hat es nicht funktioniert, weil einfach die Seele gefehlt hat in diesem Wesen. Aber ansonsten, das ist dann total verrückt gewesen, dieses Wesen. Also solche Versuche hat es schon vor 20 Jahren gegeben. Also ist sehr interessant.
Es ist ja doch so, dass wir in einer Welt leben, wo wir sehr stark eben uns als Mensch, als Person definiert, durch unseren Namen. Und was mir in der Hinsicht einfach auch sehr wichtig wäre, ist, auf was sollte man da denn achten? Weil was führt uns mehr zum Menschsein hin und wo müssen wir ein bisschen drauf aufpassen?
Du hast ja gesagt, dass der Mensch ein göttliches, geistig-sittliches Wesen ist, das sich inkarniert in den Körper. Und spannend wäre erstmal die Frage vielleicht, was passiert denn dann, wenn ein Mensch geboren wird?
Ja, wenn ein Mensch wird nicht geboren. Also davon habe ich mich verabschiedet, das zu benutzen, sondern ein Wertpapier wird geboren. Wir haben geborene Orderpapiere und wir haben gekorene Wertpapiere. Und eine Geburtsurkunde ist auch immer ein Wertpapier. Also da wird eine Person gegründet und diese Person kann dann auch beliehen werden, dieses Wertpapier. Es ist eine Vermögensmasse hinten dran. Das möchte ich jetzt nicht zu weit eingehen. Es ist dann zu schwierig, das zu erklären, weil hinter jeder Geburtsurkunde ist immer eine Vermögensmasse und man bezeichnet das als Kollateral. Das heißt also, dieses Verwaltungskonstrukt, wo wir haben, was wir als Staaten bezeichnen, ist in meinen Augen ein Wirtschaftsgebiet und Kartellgebiet. Und dann wird die Infrastruktur bewertet, die in diesem Kartellgebiet existiert. Also das heißt, jede Straße, je nachdem, ob da Glasfaserkabel drin sind, Kanalisation und dergleichen, wird bewertet. Jeder Meter wird bewertet. Wenn wir ein Stück Wald haben, dann wird der Wald bewertet mit den Bäumen, die darauf sind und dergleichen. Und wenn man jetzt all diese Werte zusammenfasst, dann haben wir ein Kollateral, was dieses Land abgibt und das wird dividiert durch die Menschen, die dort leben oder durch die Geburtsurkunden. Und das bildet dann den Wert, was diese Geburtsurkunde hat, das Kollateral, was hinten dran ist, was kein Mensch sieht. Aber so funktioniert das in der doppelten Doppik, wie ich es immer so schön sage. Das ist die doppelte Buchführung, die ja seit 2010 in Deutschland auch eingeführt werden muss. Also hinter jeder Geburtsurkunde, die ein Standesbeamter erstellt, die dann geboren wird im Standesamt, ist auch immer ein Vermögenswert mit verbunden, der sich an dem Kollateralwert orientiert. Das sagt uns natürlich kein Mensch. Der Name wird gebildet aus dem BGB beispielsweise für diese Person in Paragraph 1616, also 1617, steht drin, welchen Namen man dann dieser Person gibt. Denn wenn wir uns das Geburtenstandsregister angucken, das wird immer handschriftlich geführt. Da werden alle Geburten sozusagen oder alle Niederkünfte von Menschen eingetragen und da werden die Namen der Eltern eingetragen. Da wird der Name des Kindes und zwar der Vorname eingetragen. Jetzt, was dann als Familiennamen benutzt wird, das liegt rein an den Statuten, die der Standesbeamte benutzt. Und der Standesbeamte ist ein Landesbeamter. Er untersteht also dem Bundesland. Wobei wir hier unterscheiden müssen, dass jetzt der Bundesstaat, wie wir es beispielsweise hier in Hessen haben, dass dieser Staat Hessen existiert ja schon länger als die Bundesrepublik. Er wurde gegründet am 1.12.1946 und heißt Parlamentarisch-Demokratische Republik Hessen. Das hat natürlich noch nie ein Mensch gehört. Warum? Dieser ist installiert worden, dieser Staat, von den Alliierten. Jetzt haben wir aber ein Land Hessen und ein Land Hessen hat mit der Republik Hessen gar nichts zu tun. Das ist ähnlich organisiert wie jetzt die Vereinigten Staaten. Wir kennen die Vereinigten Staaten von Amerika und wir kennen die Vereinigten Staaten, die Corporation. Und die Corporation wird geführt von Washington DC. Aber als Organisation ist die Vereinigten Staaten von Amerika nicht vorhanden. Also man hat dann immer nebendran eine Verwaltung erstellt, die auf Vereinsbasis gegründet ist. Und so auch hier, wir haben ein Land Hessen, das ist eine alphanumerische Ableitung vom Bund oder auch Bundesrepublik Deutschland. Also ungefähr organisiert wie ein Sportverband auch. Wenn wir jetzt den Sportverband Deutschland nehmen und haben darunter den Landessportbund, genauso kann man sich das vorstellen. Das ist ähnlich organisiert. Das heißt also, Sie nutzen jetzt die Niederkunft eines Menschen und auf ihm wird dann eine Person angemeldet und dann sagt man diesem Menschen, er müsse diese Person nehmen. Und dann packt man ihn gleich in ein Rechtsgebilde rein, wo man sagt, was er tun und was er zu lassen hat. Und so funktioniert eigentlich, ich würde sagen, eine temporäre Sklaverei ist das. Es ist keine offensichtliche Sklaverei, sondern man wird über den Namen dann vergewaltigt, dass man sagt, dieser Name ist jetzt der Bürger, dieser Name hat Rechte und Pflichten und wenn wir dann in den Krieg gehen, dann muss dieser Name erscheinen und dann sagt man so und jetzt dieser Name ist der Mensch. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nur eine Täuschung. Also wir werden permanent getäuscht in dieser Sache. Denn man kann auch so wunderschön sagen, eine Person, egal ob eine natürliche Person oder eine juristische Person, kann von sich aus nicht handeln, sondern sie braucht immer ein Organ hinten dran. Und hinter einer natürlichen Person steckt immer der Mensch als Organ. Und hinter einer juristischen Person kann immer eine andere juristische Person oder aber eine natürliche Person sein. Im Endeffekt aber immer ein Mensch, ein menschliches Wesen, ein Organ, wie man das so schön sagt. Und da ist die deutsche Sprache sehr, sehr genau. Denn wenn man sagt ein Organ, wer hat ein Organ? Natürlich nur ein Mensch.
Wie ist es denn dann, wenn diese Geburtsurkunde ausgestellt wird, ist man denn dann eine natürliche oder eine juristische Person?
Das ist eine wunderbare Frage. da müssen wir ins Wertpapiergesetz gehen. Ich habe ja gesagt, die Geburtsurkunde ist ein Pfandbrief, ein Wertpapier. Und wer ist dann der Besitzer dieses Wertpapiers? Das ist derjenige, der unterschrieben hat. Und der hat auch die Pflichten oder auch die Rechte an diesem Papier. Und wer hat jetzt auf einer Geburtsurkunde unterschrieben? Also wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Geburteneintrag, also Geburtenstandsregister, was handschriftlich ist, und dann die Geburtsurkunde. Die haben zwei verschiedene Nummern. Also handelt es sich um zwei völlig getrennte Fälle. Und da wird dann also ein Wertpapier erstellt, das nennt sich Geburtsurkunde. Wir wissen, dass da ein Wert hinten dran ist. Und der Standesbeamte unterschreibt immer im Auftrag des Landes. Und das Land ist, das Bundesland ist eine juristische Person. Und nur eine juristische Person kann auch eine juristische Person gründen, kann niemals eine natürliche Person gründen. Aha. Also nur der Mensch kann eine natürliche Person gründen. Und wer hat bis jetzt von uns Menschen eine natürliche Person gegründet? Wer hat eine Geburtsurkunde erstellt? Niemand.
Niemand, ja.
Doch diejenigen, die zu mir gekommen sind in die Seminare, die wissen das, diesen Umstand. Und es läuft immer nur darauf hinaus, in dieser Welt, in unserer Welt, dass wir beglaubigte Urkunden brauchen. Und das ist dann das Problem, dass wir eben keine Beglaubigungen bekommen hier in Deutschland. Wir müssen also, um Urkunden zu erstellen, für unsere Person ins Ausland gehen. Und dann sind wir die rechtmäßigen Besitzer dieser natürlichen Person. Und vorher ist diese natürliche Person noch nicht da, weil sie ist ja noch nicht geboren. Und hier können wir dann auch wieder sehen, Paragraph 1, bürgerliches Gesetzbuch, da steht drin, dass die Person mit der Vollendung der Geburt erschaffen wird. Und dann ist die Frage, was ist die Vollendung der Geburt?
Ist das der sogenannte bürgerliche Tod?
Nein, der bürgerliche Tod hängt damit nicht zusammen. Also wir haben im bürgerlichen Gesetzbuch einmal die Paragraphen 1 bis 20, die sich mit der natürlichen Person beschäftigen. 1 bis 20, mehr nicht. Paragraph 21 bis 2400 und weiß nicht wie viel, beschäftigt sich nur mit der natürlichen Person. Und da können wir dann sehen, dass eben beschäftigt sich nur mit der juristischen Person. Habe ich das eben richtig gesagt? Ich weiß nicht. Also beschäftigt sich nur mit der juristischen Person von 21 bis 2500. Und wenn wir dann den Paragraphen 1617 nehmen, der beschäftigt sich mit der juristischen Person. Aber dann steht der Name des Kindes und die Eltern und was für ein Name der führt. Und dann kommen wir weiter in Paragraph 17 HGB, dass also der Name die Firma ist, des Kaufmanns, unter dem man klagen und verklagt werden kann. Also wenn wir genau in die Juristerei reingehen, dann stellen wir fest, jawohl, es geht immer nur um die Person und zwar um die juristische Person. Es geht niemals um die natürliche Person, weil auch eine natürliche Person nicht gesehen werden kann. Und auch mit der Staatsangehörigkeit. Es wird eine Staatsangehörigkeit im Kartellgebiet vermutet, die gar nicht da ist. Viele beschäftigen sich ja mit der Staatsangehörigkeit, aber wer kann eine Staatsangehörigkeit erlangen? Das kann immer nur eine natürliche Person. Die Geburtsurkunde, die vom Standesbeamten erstellt worden ist, die kann natürlich eine Staatsangehörigkeit haben, weil sie ja dem Eigentümer gehört, also dem Bundesland, und der kann darüber bestimmen, wie er gerne möchte. Auch eine juristische Person kann eine Staatsangehörigkeit besitzen. Aber wenn wir es genau betrachten und schauen dann auch in das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913, was hier in Deutschland ja die Grundlage ist, da sehen wir dann auch und können nachlesen, dass ein dass eine natürliche Person erstmal den Antrag stellen muss, damit sie aufgenommen wird, und zwar bei einer Einrichtung des Bundesstaates. Wir unterscheiden auch hier wieder beim Bundesstaat, nicht beim Bundesland muss der Antrag gestellt werden. Die Bundesstaaten sind aber nicht mehr da, also kann ich auch keine Staatsangehörigkeit nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, also Rustag von 1913, beantragen oder auch erlangen. Das funktioniert nicht. Das ist auch ein großer Irrtum.
Das heißt, um das nochmal zurückzuführen, Paragraph 1 Bürgerliches Gesetzbuch, eben mit der Vollendung der Geburt entsteht die Person, und da sind wir kurz abgeschwenkt, dann bedeutet es, dass ab dem Moment, wo dann die Geburt registriert wurde, die Person erschaffen wird, dass es immer nur darum geht.
Genau das. Sobald die Unterschrift geleistet worden ist, es geht immer nur um die Unterschriften. Mhm. Auch im Kommerzrecht. Es geht immer nur um Verträge, um gültige Verträge und Unterschriften. Und aus diesem Grunde sehe ich es auch als so wichtig an, dass ein Mensch hergeht und seine eigene Geburtsurkunde für die natürliche Person erstellt und dann selbst die Unterschrift leistet, weil nur dann gehört sie ihm. Und dann kommen wir wiederum in die Namensrechte rein. Dann haben wir in Paragraph 12 BGB, Paragraph 12 ist einer von den 20 Paragraphen, die sich mit der natürlichen Person beschäftigen. Und dann kann ich den anderen untersagen, diesen Namen zu verwenden. Es geht um natürliche Personen. Mhm.
Das heißt, wenn ich selbst eine Geburtsurkunde einfach, wenn ich den Weg weiß, wie das geht, dass ich mir selber eine Geburtsurkunde ausstellen kann, wo ich selbst unterschreibe, kann ich darauf dann mich berufen und kann dann die juristische Person quasi den Namen
sanktionieren,
okay.
Darum geht es, dass ich die Rechte an dem Namen, der mir ja im Grunde genommen gestohlen worden ist, wieder zurückerlange. Mhm. Und jetzt kann ich auch Verträge machen. Ich kann Verträge zwischen der juristischen Person und der natürlichen Person schließen und kann nun den Gebrauch des Namens reglementieren und kann auch anderen wiederum untersagen, mit dieser Person, mit der juristischen Person, soweit ich also ein Sicherungsabkommen abgeschlossen habe, darum geht es, ich muss die Rechte an der Person sichern, weil sie gehören nicht mehr. Kleines Beispiel, damit man das versteht, weil das ist recht diffizil. Normalerweise, wenn ich ein Angestelltenverhältnis habe, dann meldet mich der Arbeitgeber bei verschiedenen Behörden, dass ich jetzt arbeite dort. Gehe ich nebenbei arbeiten, benutze aber den Namen und gehe jetzt noch zu einer anderen Firma arbeiten, dann ist das Schwarzarbeit. Warum ist das Schwarzarbeit? So bezeichnet man das halt. Das ist eine nicht legale Tätigkeit, weil ich das nicht angemeldet habe. Denn wer ist der Eigentümer des Namens, der juristischen Person? Derjenige, der es erschaffen hat. Also das Bundesland ist Eigentümer. Und wenn jetzt der Herr, der Mensch sich bedient an dem Namen und nutzt ihn für eigene Geschäfte, dann macht er sich ja eigentlich strafbar, weil er gar nicht die Rechte hat an dem Namen und darf dann auch nicht in autorisierte Rechtsgeschäfte einsteigen, wie zum Beispiel ein anderes Beschäftigungsverhältnis. Denn das ist ein Rechtsgeschäft, was er eigentlich nicht führen darf. Hat er hingegen einen anderen Namen, zum Beispiel, dass er eine natürliche Person gebärt, die mit seinem Vornamen verbunden ist und nimmt dann den Mädchennamen der Mutter an, was auch auf der Urkunde ja draufsteht. Denn nur die Statuten regeln doch, dass entweder der Familiennamen von beiden geführt wird oder aber der Familienname des Vaters übernommen wird. Und wenn sie beide nicht verheiratet waren etc., dann kann der Mädchenname der Mutter genommen werden. Ich gehe gleich darauf und nehme den Mädchennamen der Mutter und gründe eine eigene natürliche Person. Mhm. Und die Rechtsfähigkeit der Person beginnt mit der Vollendung der Geburt. Das heißt also, in dem Moment, wo ich meine Unterschrift geleistet habe unter eine Urkunde und die ist beglaubigt und dann vielleicht noch mit einer Haager Apostille versehen, dann habe ich eine international gültige Geburtsurkunde. Und die Haager Apostille ist deshalb so spannend, weil alle Vertragsstaaten, die dem Haager Landkriegsrecht beigetreten sind, sich verpflichten, die Urkunden des jeweiligen anderen Vertragslandes zu akzeptieren. Also kann ich nicht mehr sagen, was ist dann das für eine Urkunde? Das ist ja Spielzeug oder sowas. Nein, nein, nein. Das ist eine international gültige Urkunde. Und wenn ich jetzt einen Vornamen habe und den Mädchennamen der Mutter nehme und mache damit eine neue, gründe eine neue Person und gehe dann einer Beschäftigung nach, die muss nicht angemeldet werden, weil die Person ist ja in dem Moment in meinem eigenen Rechtskreis. Und dann auf einmal ist es keine Schwarzarbeit mehr. Verstanden?
Ja, ich finde es sehr spannend, dass Sie genau als Jurist einfach das sagen. Und wenn man ein freieres Leben einfach, dass du das sagst, wenn man ein freieres Leben einfach beginnen möchte, muss man einfach an dieser Stelle wirklich ganz klar an der Geburt des natürlichen Menschen, dass man da beginnt. Weil nur da habe ich dann die Möglichkeit, mich wirklich in einem freieren Raum überhaupt zu bewegen, um selber bessere Entscheidungen für mich und mein Leben treffen zu können. Ist es richtig?
Ja, in dem Moment, wo ich eine neue natürliche Person gegründet habe und ich kann so viele natürliche Personen gründen, wie ich gerne möchte. Denn wer hält mich denn auf? Ich bin doch in meinem eigenen Rechtskreis. Mhm. Also der Mensch ist nicht justiziabel und der Mensch kann nicht in ein Gebilde reingedrückt werden, ohne dass er seine Zustimmung gibt. Wenn ich jetzt in einem Rechtskreis beitrete und der ist mit Rechten und Pflichten verbunden, bin ich automatisch eine Person. Weil nur einer Person können Rechte und Pflichten zuerdacht werden. Mhm. Und wenn ich also jetzt eine eigene natürliche Person erschaffen habe, und die ist ja losgelöst jetzt von dem Vornamen, der im Geburtenregistereintrag vorhanden ist, dann befindet die sich in meinem eigenen Rechtskreis und ich kann selbst darüber bestimmen, was diese Person machen darf und machen kann. Und dann sind wir komplett im Kommerzrecht, weil alles ist nur noch Vertrag. Und somit, wenn ich jetzt einem Staatsgebilde beitreten möchte, dann kann ich das tun, indem ich dann einfach einen Antrag stelle. Aber das lässt das System momentan in Deutschland nicht zu, weil die natürlich nur ihre eigene juristische Person, die sie geschaffen haben, sehen können. Das andere ist nicht da, das darf nicht da sein, weil sie sonst ein Problem haben. Denn dann müssten sie ja wirklich sagen, dass das Lug und Trug ist. Auch wenn ich jetzt bei Gericht bin, es geht immer nur um die Sache, es geht immer nur um die Form. Die Form ist die juristische Person. Es geht niemals um die Substanz, denn ich bin die Substanz. Die Form ist immer eine Fiktion. Also wir könnten auch sagen, das ist eine Matrix.
Ja, wir versuchen unsere Seele in einen grauen Aktenordner zu quetschen.
Genau, und gefügig zu machen darüber. Ja. Ja, und in dem Moment sind wir gefügig. Ja? Und sie sagen ständig, was diese Person zu tun und zu lassen hat. Mhm. In ständiger Weise. Und wenn es mal nicht geht, dann lassen sie sich wieder was Neues einfallen, wie sie einen da reinzwingen können und sofort natürlich mit Strafen belegen. Mhm. Nur, jetzt müssen wir in das Staatswesen reingehen. Deshalb, es ist sehr schwierig, das alles zu verstehen. Der Staat, was ist das? Zumindest das, was vorgibt, ein Staat zu sein. Weil ein Staat ist es nicht. Es ist eine Treuhandvereinigung. Also, wir haben die Vereinigten Staaten haben Deutschland besetzt, hauptsächlich mit den Engländern, den Franzosen und den Russen zusammen. Die Hauptsiegermacht sind die Vereinigten Staaten und diese haben die Chefgesetze erlassen als höchste Gesetzgebung. Und es ist auch so, im Kriege ruhen alle Rechte. Wir sind seit 1914 im Krieg. Zu keiner Zeit wurde der Krieg beendet. Wir haben immer nur zwischendurch Waffenstillstand. Also sagen die Siegermächte auch, was hier zu passieren hat und nicht zu passieren. Der Bund und der Bundestag sind also in treuhänderischer Funktion unterwegs. Das heißt, sie verwalten das Deutsche Reich, wenn wir so wollen. Und in den Chefgesetzen steht drin von 1937 in den Grenzen. Aber wir müssen bei genauerer Betrachtung sagen, nein, das stimmt nicht, denn wir sind seit 1914 im Krieg, also gelten die Grenzen von 1914. Und sie verwalten das ihnen zugewiesene Gebiet in treuhänderischer Funktion. Wir Menschen gehören nicht dazu, weil wir sind ja nicht rechtsfähig. Ein Mensch ist nicht rechtsfähig, er wird nur durch die Person rechtsfähig. Und jetzt wird aber auf den Menschen ein Pfandbrief ausgestellt und er haftet für die Erfüllung des Pfandbriefes. Das war so interessant gewesen, als ich meine Urgroßmutter befragt habe. Sie hat mir erzählt, sie musste zwangsweise in den 20er Jahren nach Frankreich und musste dort unentgeltlich arbeiten. Und sie hat erzählt, dass sie dort mit dem LKW hingebracht worden sind von Gottelau aus, das liegt in Hessen, und mussten dann da rüber in den Elsass und sind dann einer Familie zugewiesen worden. Dort hat sie dann unentgeltlich 3 Jahre lang gekocht in diesem Haushalt und hat dort gedient. Und die sind dort aufgestellt worden, da sind die Hände, mussten sie zeigen, dass die Zähne wurden gezeigt, also wie auf dem Sklavenmarkt wurde da umgegangen. Ich habe mich immer gefragt, wie war das möglich? Und heute, nachdem ich mich so viel mit Wertpapieren beschäftigt habe, ist mir das vollkommen klar. Das Wertpapier, die Geburtsurkunde ist das Wertpapier, ist der Pfandbrief, der auf diesen Menschen ausgestellt wird. Das Konstrukt Staat geht dann, die Verwaltung geht her und die arbeiten aus einem Konkursmodell heraus. Das heißt, die haben ja nichts, die haben keine Werte, weil dieser Staat nicht existiert, sondern nur eine Verwaltung ist. Und dieses Konstrukt, die Verwaltung, braucht Geld. Und dann beleihen sie die Schaffenskraft und den Menschen mit seinem Körper und seinen Werten, die er erschaffen hat. Und dafür bekommen sie von den Banken Kredit. Und dann wird die Geburtsurkunde rübergegeben als Sicherheit. Und das nennt man dann Staatsanleihe. Und wenn nun diese Verwaltung ihre Zinsen nicht mehr begleichen kann, dann geht die Verwaltung oder der Gläubiger her und greift auf die Substanz zu, also der verpfändete Mensch. Und dann sammeln sie den Menschen ein und schaffen ihn ins Ausland zur Zwangsarbeit. Und das weiß der Mensch nicht, der da ist, dass eben er verpfändet ist für dieses Konstrukt. Und das ist der Betrug, dass auf uns etwas ausgestellt ist. Und im Grunde genommen haften wir die Menschen für die Verwaltung. Und das bedeutet also, dass wir niemals in der Rolle eines Schuldners sind, sondern wir sind immer der Kreditgeber und auch der Gläubiger, denn die Verwaltung schuldet uns noch die Gegenleistung dafür, dass wir die Haftung übernehmen, dass wir mit unserem Vermögen, das wir erarbeiten und mit unserer Schaffenskraft, die noch zu erwarten ist, nämlich für die Zinsen gerade stehen, die die Verwaltung dann den Banken wiederum zur Verfügung zu stellen hat. Das ist dann der nächste Betrug, den wir haben. Wir denken immer, dass wir Eigentum haben. Aber in welchem Namen haben wir dieses Vermögen, Werte wie ein Haus und ein Auto, denn gekauft?
Ja. Auf die Person. Der juristischen Person.
Auf die juristische Person. Und die juristische Person gehört wem?
Ja, dem Land.
Dem Land. Und damit gehört uns nichts. Und aus diesem Grund können sie immer hergehen und uns alles wegnehmen. Sie verpacken das nur anders. Und deshalb ist es wichtig, dass der Mensch eigene Personen erschafft. Und jetzt muss er auch beachten, dass er die Vermögenswerte auf die neue Person überträgt, was gar nicht so einfach ist, weil wir ja keinen Pass haben mit der juristischen Person. Aber von der natürlichen Person haben wir keinen Pass, sondern nur einen Pass über die juristische Person. Aber auch das ist möglich. Das geht.
Okay.
Es geht mit Urkunden und es geht mit Verträgen. Und dann kann ich hergehen, weil ich getäuscht worden bin, weil ich aber auch der in diesem Treuhandkonstrukt bin ich als Mensch der Treugeber. Die Treusubstanz wird da reingegeben, die Substanz. Also der Mensch mit seinem Kollateral wird hineingegeben in ein Treuhand. Der Treuhänder ist in dem Fall ja das Bundesland, also es ist ein Dreiecksverhältnis, und der Begünstigte, das ist wiederum der Mensch. Wie hängt das zusammen? Nun, 1933 war es so, dass alle Staaten, die sich Staaten nennen, pleite waren. Und dann kam der Act, die House Joint Resolution, wo sich die Vereinigten Staaten nun bereit erklärt haben, alle Schulden der Menschen zu begleichen, der Bürger zu begleichen, nicht der Menschen, sondern der Bürger, weil es können ja nur natürliche Personen Bürger sein, im Gegenzug dafür, dass sämtliche Bürger der Vereinigten Staaten ihr Gold abgegeben haben, um die Schulden der United States zu begleichen. Und dann war das der Ausschlag, also das ist auch in der Joint House Resolution schriftlich hinterlegt, der Notstandsakt von im Konkurs befindlichen Staaten und Banken. Und da haben sie sich verpflichtet, weil die Menschen ja, die Bürger nichts mehr hatten, sie haben ja alle ihre Werte abgegeben, nun sämtliche Schulden und alle Verpflichtungen, Forderungen der Bürger zu begleichen. Und in dieser Situation sind wir noch heute, aber sie haben kurzerhand den Bürger abgeschafft. Und der Bürger existiert nicht mehr. Ein Bürger wäre dann ein Staatsbürger, aber es gibt ja keine Staatsangehörigkeit mehr. Weil in einer Verwaltung kann ich kein Staatsangehöriger sein, sondern ich kann nur Teil der Verwaltung sein. Und deshalb ist auch hier wiederum das Konstrukt mit der Staatsangehörigkeitsurkunde und gelber Schein und dergleichen. Es ist nur ein Schein. Es scheint so, als hätten wir eine Staatsbürgerschaft, aber die kann nicht da sein, weil der Staat nicht mehr existent ist. Und man betrachtet uns nur als Einwohner, weil es ist ausgeschlossen, Staatsbürger zu werden. Und ein Einwohner wiederum, der unterliegt der Meldepflicht, weil er ist in Wohnhaft und Haftung, also die Haft ist ja immer eine begrenzte Bewegungsfreiheit und deshalb muss auch dieser Einwohner sich permanent polizeilich melden und abmelden, wenn er die Wohnhaftigkeit verändert. Anders hingegen, wenn man Bürger ist. Bei einem Bürger ist es so, dass er durch einfache Deklaration sagen kann, wo sein Wohnsitz ist. Und das ist wiederum was ganz anderes. Entschuldigung. Also, Staatsbürger haben das Anrecht auf das bürgerliche Gesetzbuch, auf das Zivilrecht und können dann einen Wohnsitz nehmen, wo sie wollen und den einfach erklären. Sie können auch mehrere Wohnsitze haben, während hingegen ein Einwohner, der ein Stück bewohnt von einem Stück Land, der Meldepflicht unterliegt. Und dafür gilt dann halt auch das Meldegesetz und dergleichen. Mhm. Also man muss ganz genau differenzieren, was für wen Gültigkeit hat. Mhm.
Auf jeden Fall, ja. Wenn man das einfach zusammenfasst, das bedeutet, der erste wichtige Schritt ist einfach eben, zum natürlichen Menschen zu werden und einen neuen Vertrag mit mir selbst quasi auszustellen, den ich selbst unterschreibe. Die wichtige Frage an der Stelle wäre, wo ist denn der Ursprung von dem Ganzen überhaupt? Weil das ist ja jetzt zwar schon, ja, wo geht denn das zurück?
Das Ganze sind Abhandlungen vom kanonischen Recht, das heißt also vom Kirchenrecht. Wir können alles wunderbar nachlesen im kanonischen Recht, auch die Vereine und die Gültigkeit von Vereinen und Verträgen oder wer auch der Obere ist zu diesen Verträgen. Zum Beispiel, dass in einem Gebiet, in einem Bistum beispielsweise, der Bischof der oberste Herr über alle Vereine ist und für alle Organisationen in diesem Bistumsbereich. Steht alles auch wunderschön erklärt drin. Man muss nur mal zur Hand nehmen. Manche Kanonini sind halt nicht zu finden, weil für die Menschen ist nur ein gewisser Teil zugänglich. Andere Dinge muss man wahrscheinlich zum Vatikan gehen oder in ein Bistum gehen, um dann da mal zu recherchieren. Also die Kirche ist die Institution, die das Ganze im Hintergrund verwaltet. Und so kann auch ein Staatsoberhaupt immer nur vom Papst gemaßregelt werden.
Das sind jetzt natürlich schon wirklich echte Fakten, wo ich denke, dass wir einige unserer Zuseherinnen und Zuseher jetzt in ein ganz neues Feld führen mit dem Gespräch, das wir mit dir hier führen dürfen, wo wir sehr froh darüber sind, dass die Fakten jetzt alle mal auf den Tisch kommen und quasi über unser Gespräch viele Menschen zu Hause oder wo auch immer gerade erreicht, dass man sich dessen einfach einmal bewusst wird. Dass wir quasi hier unserer realen Möglichkeit, Mensch zu sein und wirklich unser Leben hier so richtig in die Richtung zu bringen, wie wir wollen, ja, was unsere innerste Natur ist, dass wir da durch alle Regeln, die da draußen sehr gerne auf uns einstrahlen, dass wir da natürlich sehr gebremst sind. Und dass es einmal wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eben, wo denn da Ausgang ist oder wo denn da ein Zugang ist, besser zu einem freieren Sein.
Und das sehe ich auch als die Grundvoraussetzung, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir uns mit unseren Ahnen beschäftigen. Das war ja dann auch für mich ein sehr intensiver Prozess gewesen, als ich dann geguckt habe, dass ich sämtliche Unterlagen von, soweit es eben ging, die Geburtenregisterauszüge von meinem Vater, von meinem Großvater, von meinem Urgroßvater, von meinem Ururgroßvater bekommen habe. Das war gar kein Problem gewesen. Das war sehr schön und es war auch interessant gewesen, denn wir müssen immer gucken, wo kommen wir denn her? Und wir haben auch immer von unseren Vorfahren das Blut in uns und natürlich auch alles, was die Erfahrungen sind. Das ist also hochspannend, was diese Menschen vorher geleistet haben. Das befindet sich alles in uns selbst drin, die Informationen. Und das war auch ein interessanter Prozess. Aber es ist nicht einfach und man sollte auch nicht frühzeitig einfach aufhören, denn es dauert ungefähr 3 Jahre. Bis man es verstanden hat. Auch dieses Video, was wir jetzt hier drehen, das müsste man sich immer, immer, immer wieder anhören. Und man wird mit jedem Anhören wieder andere Dinge merken, weil wir noch nicht so weit sind, weil wir sind zu sehr konditioniert und sind einfach auf diese juristische Person fixiert, die im Standesamt gegründet worden ist. Und wenn wir uns als Menschen begreifen wollen, dann müssen wir es selbst in die Hand nehmen, und verstehen, dass eine Person in der Natur überhaupt nicht existiert. Also ein natürlicher Mensch gibt es insofern nicht, weil Mensch ist immer Natur. Er ist in der Natur geboren, aber oder in die Natur gekommen. Ich muss ja immer aufpassen mit geboren. Wir benutzen immer geboren, ohne dass wir genau wissen, was es eigentlich bedeutet. Also geboren ist immer ein Wertpapier, wird geboren. Und wir müssen auch immer wieder zurückgucken, was steht im Wechselgesetz drin. Das ist ganz wichtig. Und in dem ganzen Abkommen von Genf von 1930, denn da steht ganz, ganz viel über die Wertpapiere drin. Auch, dass derjenige, der unterschreibt, ist eben der Wechselverpflichtete. Der hat die Rechte und welche Rechte damit verbunden sind. Und dass wir versucht sein sollten, jetzt nicht die juristische Person abzulegen, denn das funktioniert nicht. Denn in diesem System brauchen wir immer eine Person und wir nutzen dann einfach diese juristische Person. Aber wir müssen aus einem anderen Verständnis heraussehen. Wir müssen sehen, wir sind die Treugeber. Und da muss man sich mit Treuhandrecht beschäftigen. Man muss einfach mal reinlesen in Treuhandrecht, welche Rechten und Pflichten ein Treugeber hat, ein Treuhänder und was mit dem Treugut alles noch passieren darf. Und natürlich die Rechte des Begünstigten. Also ein Mensch ist immer der Treugeber und er ist der Begünstigte. Und die Fiktion, der Bund, das Bundesland ist der Treuhänder. Und der Treuhänder haftet für alles und der Treuhänder ist auch für den Ausgleich verpflichtet. Also wenn er jetzt eine Steuerforderung stellt, dann ist das im Grunde genommen ein illegaler Vorgang. Warum? Weil er der Treuhänder ist, der selbst eine Forderung an die Treuhand stellt. Und das ist ein In-sich-Geschäft nach 181 BGB und das ist verboten. Mhm. Dafür können wir ihn jetzt in die Haftung nehmen. Und wen nehmen wir in die Haftung? Deshalb finden wir ja auch keine Unterschriften mehr darunter unter sämtlichen Angeboten. Sämtliche Forderungen, Bescheide etc. sind im Grunde genommen eine Tratte. Eine Tratte ist ein Wechsel, der noch nicht unterschrieben ist. Aber ich kann diesen bereits zu einem Wertpapier umfunktionieren, indem ich meine Indosierung mache. Das heißt also, ich setze einen Stempel drauf mit meiner Unterschrift, dass ich dieses Wertpapier, den Wechsel, die Tratte annehme und jetzt retourniere, also schicke ich sie wieder zurück an den Treuhänder, derjenige, der diese Forderung herausgebracht hat und der ist jetzt im Treuhandrecht verpflichtet, es auszugleichen. Und womit soll er das ausgleichen? Nun, mit dem Kollateralkonto. Wo ist das Kollateralkonto? Bei der Bundeskasse des zuständigen Bundeslandes. Da ist auf der einen Seite das Rentenkonto und dahinter versteckt noch das Kollateralkonto. Mhm. Das ist schwierig zu verstehen.
Wenn es also dieses Kollateralkonto gibt und im Endeffekt da eben diese Vermögensmasse schon besteht, warum werden wir dann nochmal besteuert oder bekommen irgendwelche Bußgeldbescheide, wenn man doch alles eigentlich direkt vom Kollateralkonto buchen könnte?
Weil wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, dass wir der Treugeber sind. Und wir wissen auch nicht, dass wir der Begünstigte sind in diesem Treuhandsystem. Und dadurch, dass wir keine Kenntnisse im Kommerz haben, ist es natürlich nicht bekannt. Deshalb kann ich eigentlich jedem nur raten, dass er Kommerzkurse besucht, damit er erfährt, wie das funktioniert. Ich muss Kenntnisse über das Treuhandsystem haben. Ich muss Kenntnisse über Buchhaltung haben. Und ich muss Kenntnisse darüber haben, wie man eben Wertpapiere handhabt. Mhm. Also ich muss wissen, dass das jetzt ein Wechsel ist, eine Tratte, die nicht unterschrieben ist. Und diese Tratte bekommt den Wert dahingehend, dass ich verspreche zu bezahlen. Mhm. Jetzt kommen wir in einen anderen Bereich rein. Also ich verspreche zu begleichen, nicht zu bezahlen. Bezahlen könnte ich eine Forderung nur, wenn es Geld gäbe. Aber seit 1923 gibt es kein Geld mehr. Geld ist etwas, was einen intrinsischen Wert hat. Also damals, 1923, hatten wir noch die Deutsche Reichsmark, wo man auch sagte, die Goldmark. Das war Gold und Silber. Und dann hatte diese Münze den Wert, den das Gold und Silber hat. Und dann ist man umgestiegen auf Papier und Papier ist immer nur ein Zahlungsversprechen. Und das Zahlungsversprechen wird eingelöst niemals. Also wir arbeiten nur mit Zahlungsversprechen, die irgendwo in der Zukunft liegen, weil wir ja im Konkurs agieren. Also eine Verwaltung, die im Konkurs sich befindet, die darf ja gar keine flüssigen Mittel haben. Und es hat ja auch, es muss auch einen Konkursverwalter geben. Und in meinen Augen ist das der Herr Schäuble, der momentan der Konkursverwalter ist. und der auch alles handschriftlich unterzeichnen müsste, der die Verantwortung darüber hat. Also sämtliche Papiere, die im Umlauf sind, sind immer nur ein Zahlungsversprechen. Und ich begleiche eigentlich mit Schulden meine Schulden. Mhm. Also normalerweise sollte man meinen, dass die EZB Geld herausbringt, was einen Wert hat. Aber das hat keinen Wert. Es ist noch nicht mal nach dem Genfer Abkommen ein Zahlungsinstrument, sondern es sind nur Papierschnipsel. Und man sagt uns immer, das sei der Wert. Ganz weit. Dass die Werte aus dem Nichts erschaffen, stimmt auch nicht. Die schaffen nur Papierschnipsel und wir sagen, sie hätten einen Wert. In dem Moment, wo das zusammenbricht, hat es alles keinen Wert mehr. Und es gibt auch keine Substanz hinter diesen Papierschnipseln. Es sind nur Zahlungsversprechen, die auch niemals eingelöst werden. Und deshalb wird dieses Papiergeld auch irgendwann vernichtet werden, nämlich es muss zum Kollaps führen, weil keine Substanz mehr da ist, um dieses aufzunehmen. Das bedeutet also, wenn so viel Papierschnipsel produziert worden sind, dass jemand auch Milliarden und Abermilliarden hat, aber er kann nichts mehr dafür kaufen, dann fällt das ganze System in sich zusammen. Aus diesem Grund muss man auch eine Börse führen mit Aktien, wo eine Aktie 5 Euro Wert hat und man zahlt dafür 1.000, 1.200 Euro dafür. Weil damit werden die Papierschnipsel aus dem Markt herausgeholt. Und man bekommt einen 5-Euro-Anteil an einem Unternehmen. Und deshalb muss man Bitcoins machen. Für Bitcoin, wo man dann 13.000 oder 20.000 US-Dollar bezahlt. Damit wird Geld vernichtet, wird rausgenommen. Man bedient sich also solcher Konstrukte. Und ich als Mensch kann dann immer nur eine Unterschrift leisten, also für einen Schuldschein. Das heißt also, das, was die EZB kann, dass sie Papierschnipsel kreiert und auf den Markt bringt, das kann jeder Mensch auch, jede natürliche Person kann das auch machen, denn dieser Mensch kann einen Schuldschein schreiben über jede beliebige Menge. Und wenn wir uns das dann in den Gesetzestext angucken, dann sind sogar die Gläubiger verpflichtet, einen Schuldschein anzunehmen. Es steht im BGB drin, 360, 61, 62, 363. Wir haben es drinstehen im Kreditwesengesetz. Dann in § 1 Absatz 11 ist zwar weggefallen im Kreditwesengesetz, aber nicht aufgehoben. Da muss man immer unterscheiden. Wenn etwas weggefallen ist, dann ist es nur nicht mehr gelistet, aber es ist trotzdem noch da. Erst wenn ein Paragraph aufgehoben ist, dann ist er nicht mehr da. Und das haben sie ganz bewusst so gemacht, damit man nicht sieht, dass also Schuldscheine ein Zahlungsinstrument sind und jeder Mensch kann die Schuldscheine ausstellen. Und da würde das Finanzamt ganz schön dumm aussehen, wenn ich auf einmal einen Schuldschein ausstelle und den in die Kasse einlege und sage, meine Kasse ist jetzt 30.000 Euro wert. Das kann ich machen. Dann habe ich Bargeld in der Kasse und kann das wiederum auch, es ist drin, Liquidität kann ich dadurch schaffen. Also da rütteln wir aber an den Grundfesten des Systems mit dieser Sache. Aber es wird Zeit, dass das unter die Leute kommt, denn die Leute verstehen, was ein Schuldschein ist und was ein Wechsel ist. Und das, was dann also von der Behörde, von der Verwaltung an uns herangetragen ist, ist eine Tratte. Ich unterzeichne diese Tratte, sie geht zurück und jetzt könnten die das Konto ausgleichen, auf Null setzen. Sie haben ja ein Konto eröffnet. Sie müssen das auch wieder schließen. Sie sind sogar dazu verpflichtet, das zu schließen, aber sie tun es nicht. Und jetzt haben wir wiederum ein Straftatdelikt, denn es ist Unterschlagung von Wertpapieren. Denn in dem Moment, wo ich das Wertpapier Ihnen zugestellt habe, müssen Sie das auch ordnungsgemäß verbuchen, und zwar innerhalb von 24 Stunden. Tun Sie es nicht, ist das Wertpapier Unterschlagung. Und Sie wollen natürlich an unsere Substanz heran. Und die meisten Menschen begleichen das dann, indem sie von ihrem Bankkonto auf das von der Landeszentralbank nochmal das Ganze begleichen. Mhm. Wir haben jetzt doppelt kassiert. Die haben das doppelt und das wandert in der doppelten Doppik in ein schwarzes Konto auf den Caymans. Abends um 18 Uhr sind sämtliche Konten immer ausgeglichen. Die müssen ausgeglichen sein. Das ist einfach im Konkurs notwendig. Und wenn dann etwas offen ist, dann wird sich aus dem Schwarzkonto bedient von den Cayman Islands. Dann wird es wieder ausgeglichen. Aber die Forderung besteht noch, weil das Konto noch nicht offen ist. Sie dringen dann drauf. Nur wenn das jeder Mensch versteht, dann bricht das System zusammen. Also brauchen wir eine neue Weltordnung.
Ja, das ist wunderbar. Also ich bin sehr froh, dass du das wirklich so auf den Punkt bringst, weil ich weiß, da werden manche jetzt sich wirklich wundern, über was wir hier reden. Aber ich bin einmal froh darüber, dass es wirklich jetzt tatsächlich einmal auch über unser Gespräch viele Menschen draußen erreichen wird. Weil wundern tun sie viele schon. Wo ist der ganze Reichtum? Wo ist der sogenannte Reichtum? Ja, in einer der reichsten Nationen der Erde in Deutschland, wo man einfach, wenn man auf die Straße rausgeht, sieht, dass es alte Menschen gibt, die Dosen- und Flaschenpfand sammeln gehen. Ja? Wo man sich manchmal schon wundert, warum ist das denn so? Ja, dass das Menschen sind, die wirklich ihr Leben lang hart gearbeitet haben und letztendlich einfach mit dem, was sie zur Verfügung haben, absolut nicht über die Runden kommen. Und das sind so Dinge, wo man einfach an der Stelle wirklich einmal aufwachen muss, ja, dass man mal die Augen öffnet und wirklich einmal dem Geld folgt, wo landet es denn, macht. Es sind, glaube ich, noch einige Fragen, die da wirklich irgendwo drängen, dass sie wirklich unter die Menschen kommen. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Gespräch heute gemeinsam wirklich einen sehr wertvollen Anfang machen. Und wirklich herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal, weil das wird jetzt wirklich viele, viele einfach mal kurz vielleicht auch vor dem Kopf stoßen. Aber wir freuen uns da, dass wir wirklich dich da an Bord haben. Du bist ein Jurist, ja. Du weißt die Paragraphen, du weißt einfach, wo man nachschaut. Ja, das Ganze ist einfach schwarz auf weiß irgendwo am Tisch, ja, und das ist gut so. Und drum, bei dir kann man ja auch eben Seminare besuchen, Workshops besuchen, wo du einfach noch nähere Auskunft drüber gibst, weil das ist natürlich schon so ein Thema, dass man mal überhaupt darüber Bescheid bekommt, ja, weil eine gewisse Willkür gibt es ja natürlich auch oft, also eine gewisse Angst schwingt da ja auch immer mit, ja. Wie ist das denn, wenn ich dann wirklich mit einem Dokument, mit einer Haager Apostille dann wirklich unterwegs bin, wird das denn wirklich dann irgendwo anerkannt?
Also zum Pass muss man sagen, ein Pass ist immer ein Passierschein, um von einem Kollateralgebiet ins andere, also in einen anderen Rechtskreis rüberzugehen. Also das einfach zu vereinfachen. Normalerweise ist es so, wenn ich als Mensch da bin, dann bin ich ja erstmal ein Staatenloser. Und das hat der Heinz Rühmann schon 1948 in Der Herr vom anderen Stern so schön gezeigt. Das kann man auf YouTube mal anschauen. Es ist wunderbar. Und dann erfährt man auch, dass man als Staatenloser eine Gefahr ist für den Staat. Nein, eine Gefahr für die Verwaltung ist man, wenn man es begreift. Und der Pass ist also eine militärische Einrichtung, dass man eben ein Passport hat und darf dann halt diese Grenzen überschreiten. Und deshalb sage ich auch, dass man die juristische Person immer auf Abstand halten muss. Also ich würde jetzt nicht unbedingt einen Personalausweis beantragen, weil das ist der Antrag für einen Vertrag, den ich eingehe, für eine Mitgliedschaft. Während ein Passport ist ja nur ein Passierschein. Ich kann, und das hat man auch entdeckt, damals hat ein Mensch entdeckt, wenn er nicht irgendwie einem Staatsgebilde beigetreten ist, dann kann er eigentlich nicht reisen. Er kann nicht von einem Fleck, wo er geboren worden ist, auf einen anderen Flecken der Erde gehen, wo er gern hingehen möchte, denn er muss immer einem Verwaltungsgebiet beitreten, damit er Ausweispapiere bekommt, um dann mit diesen Ausweispapieren dorthin zu gehen. Aber dann unterwirft er sich ja auch gleich wieder der Rechtsordnung der Verwaltung. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen Passport bekommt, weil das ein Mensch 1948 auch schon entdeckt hat, dass eben für Menschen muss es Ausweispapiere geben. Ich muss dann aber immer ein Visum beantragen. Das muss ich beachten. Ich muss dann also immer zur zuständigen Botschaft, muss mir die Stempel einkleben lassen und dann kann ich mit diesem Passierschein, mit diesem Visum, kann ich dann reisen. Das funktioniert. Aber es geht eigentlich primär darum, dass man sich die Rechte sichert an der Person, dass man die Werte sichert. Darum, ich habe jetzt ein Seminar, zum Beispiel nächsten Freitag kommen ungefähr 100 Menschen aus Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, wie man seine Immobilie sichert. Das muss geschehen. denn sie gehört ja der juristischen Person und diese juristische Person gehört dem Bundesland und damit können sie irgendwann zugreifen. Also muss ich das absichern und ich kann auch die Sicherheit übertragen auf andere. Also es geht nur über Verträge und da haben wir ganz tolle Möglichkeiten. Denn das bürgerliche Gesetzbuch schlägt uns ja vor, dass wir eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen. Und was immer wichtig ist, wo wird diese gegründet, diese Gesellschaft? Weil die muss nicht unbedingt in Deutschland gegründet werden. Die kann auch woanders gegründet werden. Und damit fällt sie in einen anderen Rechtskreis herein. Aber es ist auch wiederum nur ein Vertrag. Und in einen Vertrag kann ich reinpacken, was ich möchte. Und jetzt auf einmal ergeben sich gigantische Möglichkeiten, die wir heute noch gar nicht überschauen können, wo wir dran arbeiten. Denn man kann auch jede Immobilie, alle großen Firmen, die Immobilien haben, haben das jeweils in einer BGB-Gesellschaft überführt. Weil dann, da möchte ich jetzt nicht zu tief da reingehen, weil das wäre dann Steuerrecht. Man muss nicht alles jetzt erzählen, aber die Möglichkeiten sind da. Wir müssen das wissen, dass es eben Möglichkeiten gibt, Verträge zu schließen und dass man sich absichern kann.
Mhm. Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, lieber Arne, dass du uns schon wirklich sehr, sehr tiefgreifende Auskunft gegeben hast bei diesem ersten heutigen Gespräch. Danke dafür.
Sehr gerne. Ja. Danke auch von mir. Du hast uns gezeigt, dass der Weg zum Traumleben ein durchaus sehr formal juristischer sein kann.
Am Anfang auf jeden Fall, ja.
Und da wir kommen auch nicht drumherum, ja, wir kommen nicht mehr drumherum, weil die Situation spielt sich dermaßen zu für jeden Einzelnen und jeder Einzelne wird bedrängt und er sucht nach Lösungen und er sieht keine Lösung. Ja, die Lösungen sind da. Die vermittle ich dann auch schon in meinen Seminaren. Man muss nur das Heft jetzt selbst in die Hand nehmen und auch zu sagen, jetzt komme ich raus aus meiner Komfortzone, es geht so nicht mehr weiter, denn wenn ich in meiner Komfortzone bleibe, dann weiß ich bestimmt, dass ich als Rentner nicht mehr das Einkommen haben werde, was ausreicht, um meinen Lebensabend zu bestreiten zu können. Dann muss ich halt überall die Mülleimer leeren und muss gucken, dass ich irgendetwas finde. Also das kann nicht Sinn des Lebens sein. Ne? Sondern man muss jetzt aktiv werden, muss jetzt die Möglichkeiten ausschöpfen, die sich bieten, die sich noch auch bieten. Denn wir stellen auch fest, dass zum Beispiel so eine einfache Sache wie ein lebenslanges Wohnrecht auf eine Immobilie, auf eine Wohnung einzurichten, in Deutschland kaum noch möglich ist, weil die Notare verweigern den Eintrag ins Grundbuch, weil sie genau wissen, was demnächst ansteht und sie gebrieft worden sind vom Residenten des Landgerichts, werden sie mal einberufen und sollen eben keinen Nießbrauch mehr eintragen. Und da muss ich halt jetzt aktiv werden, muss solche Möglichkeiten ausnutzen, die noch da sind. Da muss ich schnell aktiv werden. Ich darf nicht mehr allzu lange warten. Und so nach und nach mit dem Verständnis, es ist zwar dumm, dass wir Gesetzestexte lernen müssen in gewissem Maße. Es ist wichtig, wenn wir die Hintergründe verstehen wollen, und nicht mehr einfach zu einem Rechtsanwalt gehen. Wir haben ja immer die Verantwortung an den Rechtsanwalt abgegeben, ohne zu wissen, dass der Rechtsanwalt eigentlich nicht für unser Wohl da ist, sondern er ist dafür da, um privates Vermögen in die öffentliche Hand zu überführen. Das ist meines Erachtens die Aufgabe des Rechtsanwaltes, denn es kostet immer unglaublich viel Geld und es kostet dann mehr als vorher, wenn ich mit dem Prozess durch bin. Und dass ich dann sage, so jetzt handle ich eigenverantwortlich und nehme mein Leben, meine Verantwortung wieder selbst in die Hand und kümmere mich darum. Also wir sind wirklich am Ende. Schade ist nur, dass die meisten Menschen immer nur zu mir kommen, erst zu mir kommen, wenn sie bereits mit dem Rücken an der Wand stehen und dass eigentlich fast nichts mehr möglich ist, weil eine Vollstreckung schon ansteht. Da ist es leider viel zu spät. Also sie sollten jetzt anfangen, wo es ihnen noch einigermaßen gut geht.
Genau. Und darum, lieber Arne, das ist der Grund, warum wir eben auch diese Veranstaltung hier eben ins Leben gerufen haben, diesen Kongress hier auf die Beine bringen. Und darum, liebe Zuseherinnen und Zuseher, lasst es auch auf euch wirken, was wir jetzt in der letzten Stunde miteinander gesprochen haben. Schaut es euch noch einmal an. Es gibt hier Handlungsbedarf. Es wird Zeit, das Heft selber in die Hand zu nehmen. Lieber Arne, herzlichen Dank. Danke für das heutige Gespräch.
Dankeschön.
Sehr gerne. Danke euch auch. Macht's gut und viel Erfolg.